Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Zu dem versuchten Briefbombenanschlag auf Deutsche Bank-Chef Ackermann hat sich eine anarchistische Gruppe aus Italien bekannt. Bei der Spurensicherung sei ein entsprechendes Bekennerschreiben entdeckt worden, teilte das Hessische Landeskriminalamt mit. In der Poststelle der Deutsche Bank-Zentrale in Frankfurt war gestern eine verdächtige Sendung abgefangen worden, die eine funktionsfähige Briefbombe enthielt.
Die Zentrale der Deutschen Bank in Frankfurt am Main wird diskret beschützt. Zum Sicherheitskonzept gehört, dass eingehende Post durchleuchtet wird. Gestern fällt ein wattierter mittelgroßer Umschlag auf, an Vorstandschef Ackermann adressiert. Auf dem Röntgenschirm ist ein Zünder zu sehen. Die Polizei entschärft die Bombe, findet einen Brief.
In dem Bekennerschreiben wird darauf hingewiesen, dass man gegen Banken, Bankiers, Zecken und Blutsauger vorgehen wolle. Und es wird darauf hingewiesen, dass 3 Briefbomben im Umlauf sind, sodass wir davon ausgehen müssen, dass es noch 2 weitere gibt.
Der Adressat der entschärften Bombe, Deutsche Bankchef Ackermann, ist für viele eine Reizfigur. Mal verkündete er Rekordgewinn und gleichzeitig Entlassungen, mal trat er ungelenk vor Gericht auf. Ständig forderte er besonders hohen Gewinn in der Deutschen Bank. Die Briefbombe, die in der Bank gefunden wurde, war gefährlich.
Wir gehen davon aus, dass es starke Handverletzungen, Verletzungen im Brustkorb, wahrscheinlich auch im Gesichtsbereich gegeben hätte, wenn sich diese Bombe umgesetzt hätte.
Der Bekennerbrief stammt von der italienischen Anarchistengruppe FAI. Die hatte schon 2003 Bomben an europäische Behörden geschickt. Alle wurden entschärft, Täter konnten nicht ermittelt werden.
In Brüssel kommen zur Stunde die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union zusammen, um über die Schuldenkrise zu beraten. Bundeskanzlerin Merkel und Frankreichs Präsident Sarkozy appellierten bereits im Vorfeld an die anderen Teilnehmer, ihre Vorschläge zu unterstützen. Deutschland und Frankreich fordern eine Änderung der EU-Verträge und schärfere Haushaltsdisziplin. Dagegen wehren sich vor allem kleinere EU-Länder.
Auf in den Kampf, auf in einen Gipfel, dessen übergroße Bedeutung auch die Bundeskanzlerin wieder und wieder beschworen hatte. Es soll ein Gipfel der Klarheit werden, ohne faule Kompromisse.
Der Euro hat an Glaubwürdigkeit verloren und diese Glaubwürdigkeit in den Euro muss wieder hergestellt werden. Und dazu müssen wir deutlich machen, dass wir mehr Verbindlichkeit akzeptieren.
Die Staats- und Regierungschefs der EU werden sich in Brüssel mit den gemeinsamen deutsch-französischen Vorschlägen auseinandersetzen. Diese sehen vor, eine Änderung der EU-Verträge und dadurch Schuldenbremsen, die verbindlich festgeschrieben werden und deren Wirkungsweise, wenn nötig, vom Europäischen Gerichtshof überprüft wird. Außerdem automatische Strafen für Schuldensünder. Hier soll der Europäischen Kommission eine zentrale Rolle zukommen. Der politische Spielraum, solche Verfahren zu verhindern, soll deutlich kleiner werden. Wir wollen das mit allen 27 EU-Staaten machen, so Nicolas Sarkozy heute in Marseille. Aber wenn es unter den 27 Blockaden gibt, machen wir es auch nur mit den 17 Euro-Staaten. Doch nicht überall Beifall und Zustimmung zu den deutsch-französischen Plänen. Ratspräsident Van Rompuy hält Vertragsveränderungen nicht zwingend für notwendig. Eurobonds seien langfristig denkbar. Außerdem bringt er für den ständigen Rettungsschirm ESM eine sogenannte Banklizenz ins Gespräch. Dadurch könnte sich dieser bei der Europäischen Zentralbank Geld besorgen und weiterverleihen. Die Banklizenz stößt in Deutschland auf Ablehnung, beim Eurogruppenchef dagegen auf Gesprächsbereitschaft.
Das ist eine Frage, die wir ruhigen Gemütes heute Abend unter die Lupe nehmen müssen. Ich möchte mich da apodiktisch nicht vorfestlegen. Mich würde das nicht stören.
Ihn dagegen stört so einiges. Der englische Premier hat Widerstand gegen Vertragsveränderungen angekündigt. Ja, wir brauchen auf jeden Fall Stabilität in der Eurozone. Das ist gut für Europa und auch gut für Großbritannien. Aber wir müssen auch britische Interessen schützen. Das ist mein Ziel und darüber werden wir sprechen. Europa kämpft um die Zukunft des Euro, 20 Jahre nach dessen Geburt in Maastricht.
Zum EU-Gipfel jetzt direkt aus Brüssel, Rolf-Dieter Krause.
Fast auf den Tag genau vor 20 Jahren in Maastricht hatte man gehofft, dass das gemeinsame Geld Europa zusammenschweißen wird. Heute ist der Euro ein Sprengsatz, den die Politik verzweifelt zu entschärfen versucht. 2 Jahre Krisenmanagement liegen hinter ihr und das Ergebnis ist, dass der Euro Glaubwürdigkeit verloren hat. Europa auch und Europas Politik ohnehin. Um die Wiederherstellung von Glaubwürdigkeit geht es heute Nacht und um die Einheit der EU. Es ist nicht egal, ob man zu 17 oder zu 27 weitermacht. Ob die Vertragsänderung, auf der die Kanzlerin so besteht, der Weg zur Lösung der Probleme ist, steht dahin. Sie wird sie wohl bekommen. Sie hat sich sehr festgelegt. Aber hier in Brüssel fragt man sich, was der Preis dafür sein wird. Bester Tipp ist, es könnte Europas Zentralbank sein. Sie wird wohl künftig Staaten finanzieren. Nicht direkt, das bleibt verboten, aber indirekt wird wohl ein Weg geöffnet werden. Zurück nach Hamburg.
Europäische Großbanken haben einen Kapitalbedarf von fast 115 Milliarden Euro, um für Krisen gewappnet zu sein. Das ist das Ergebnis des sogenannten Stresstests der europäischen Bankenaufsicht. Auch 6 deutsche Institute müssen bis Mitte nächsten Jahres Kapitallücken von insgesamt gut 13 Milliarden Euro schließen. Von diesem Zeitpunkt an müssen Banken eine Eigenkapitalquote von 9% vorweisen, um risikobehaftete Geschäfte abzusichern.
Fast überall in den Frankfurter Bankentürmen brennt noch Licht. Die am Abend bekannt gewordenen Ergebnisse des Stresstests bedeuten viel Arbeit in den deutschen Geldhäusern. Danach fehlen ihnen 13,1 Milliarden Euro. Allein die Kapitallücke der Commerzbank beträgt 5,3 Milliarden, Deutsche Bank 3,2 Milliarden, DZ Bank 0,4 Milliarden. Lücken zeigt der Test auch bei Landesbanken. NordLB 2,5 Milliarden, Helaba 1,5, WestLB 0,2.
Jetzt muss in sehr kurzer Zeit die Kapitalerhöhung stattfinden. Das ist sehr schwierig bei angespannten Märkten zurzeit. Und es besteht eben die große Gefahr, dass die Banken auch sehr stark damit reagieren werden, dass sie ihre Kreditportfolien reduzieren, also die Kreditversorgung der Gesellschaft schlechter wird durch den Stresstest.
Um genau das zu verhindern, senkte die Europäische Zentralbank heute erneut den Leitzins um 0,25 Prozentpunkt auf 1,0%. Billiges Geld. Wir wollen absolut sicherstellen, dass durch den Anpassungsprozess bei den Banken nicht die aktuelle Kreditverknappung verstärkt wird. Eigentlich sollte der Stresstest dafür sorgen, dass Banken bei Investoren Vertrauen zurückgewinnen. Dafür wurden schwächelnde europäische Staatsanleihen zu Marktpreisen bewertet. Die Folge: Milliardenverluste. Die sollen die Banken wegstecken, ohne zusammenzubrechen.
Die Sicherheitsbehörden haben in Bochum einen mutmaßlichen Islamisten festgenommen. Nach Angaben der Bundesanwaltschaft war der 27-Jährige Mitglied der sogenannten Düsseldorfer Zelle, die offenbar im Auftrag des Terrornetzwerks Al-Qaida Anschläge in Deutschland geplant hatte. 3 Mitglieder sitzen seit April in Untersuchungshaft. Die Bundesanwaltschaft geht davon aus, dass der heute Festgenommene die Anschlagspläne weiter verfolgte. Konkrete Gefahr habe aber nicht bestanden.
Monatelang hatten die Ermittler den Verdächtigen observiert. Heute nun waren 150 Beamte bei den Durchsuchungen in 3 Bundesländern im Einsatz. Halil S. wurde festgenommen, ein mutmaßliches Mitglied der Düsseldorfer Al-Qaida-Zelle.
Ich freue mich jedenfalls, dass das Bundeskriminalamt und unsere Sicherheitsbehörden einmal mehr gezeigt haben, dass sie in der Lage sind, solche Anschläge rechtzeitig zu verhindern.
Bereits Ende April waren 3 Verdächtige der Düsseldorfer Zelle festgenommen worden. Die Anschlagspläne soll Halil S. dann allein weiterverfolgt haben. Er sei für Logistik und Finanzen zuständig gewesen. Durch Betrügereien über das Internet-Auktionshaus eBay habe er Geld beschafft, heißt es. Zahlreiche Wohnungen habe er unter falschem Namen angemietet. Eine wirkliche Gefahr habe aber nicht bestanden.
Ich kann Ihnen zusagen, dass aufgrund des sehr umsichtigen und entschlossenen Handelns unserer Behörden keine konkrete Gefährdung für die Bevölkerung bestanden hat.
Bis morgen Mittag soll der mutmaßliche Al-Qaida-Helfer dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.
Weitere Informationen zur Festnahme in Bochum und zur sogenannten Düsseldorfer Zelle finden Sie unter tagesschau.de. Die Innenminister von Bund und Ländern suchen nach einer gemeinsamen Strategie für ein neues NPD-Verbotsverfahren. Bei ihrem Treffen in Wiesbaden machen sich die Minister der SPD-geführten Bundesländer dafür stark, schnell einen weiteren Anlauf für ein Verbot der rechtsextremen Partei zu machen. Ihre Unionskollegen wollen sich dafür mehr Zeit nehmen. Einen Verbotsantrag könne es erst dann geben, wenn die Beweislage eindeutig sei.
Sie sind sich einig im Ziel, die Innenminister von Bund und Ländern. Sie wollen die NPD bekämpfen. Aber ob ein sofortiges Verbot der richtige Weg ist, darüber wird noch diskutiert.
Wir haben heute Morgen mit den SPD-geführten Ländern uns verständigt darauf, dass wir dieses NPD-Verbotsverfahren heute noch einmal als Forderung auf den Tisch legen werden, weil wir glauben, dass das jetzt in die Umsetzung gebracht werden muss.
Weniger Einigkeit bei den unionsgeführten Ländern. Ein Verbot der Rechtsextremen könne auch Nachteile haben, gibt der hessische Innenminister zu bedenken.
Der Tatbestand wird doch der sein, dass die Menschen, wenn wir die NPD verbieten, da sind. Die NPD ist dann vielleicht weg, aber die Menschen sind noch da. Und die Menschen werden eben in die freien Kameradschaften verschwinden. Da haben wir wenig Einblick, noch weniger Einblick als in die Struktur der NPD.
Viel zu wenig sei bisher darauf geachtet worden, wie viel Gewalt strukturell von der NPD ausgehe.
Wo da ein NPD-Funktionär verurteilt worden ist wegen schwerer Körperverletzung, weil er einen Ausländer am Bahnhof zusammengeschlagen hat. Wo ein anderer NPD-Funktionär eben wegen Volksverhetzung verurteilt worden ist. Und das sind nicht Einzelfälle, sondern das ist eine Serie. Und das zeigt, das ist geradezu typisch für diese Partei.
Solche Fälle sollen jetzt gesammelt werden. Ein Verbotsantrag dürfe sich auf keinen Fall mehr auf Berichte von V-Leuten stützen.
Um zu vermeiden, dass die Beweise, die wir dann dem Gericht vorlegen, nicht dort zurückgewiesen werden, weil man sagt, ihr habt ja V-Leute verwendet, um diese Beweislage sozusagen mit herbeizuführen. Das können wir uns nicht leisten.
Entscheiden können die Innenminister über einen Verbotsantrag ohnehin nicht. Das können nur Bundestag, Bundesrat oder Bundesregierung.
Russlands Ministerpräsident Putin hat die USA scharf angegriffen. US-Außenministerin Clinton habe die Proteste der Opposition angestachelt, indem sie die Parlamentswahl in Russland als manipuliert bezeichnet hatte. Die Demonstranten seien vom US-Außenministerium unterstützt worden. Clinton wies die Vorwürfe zurück. Regierungsgegner protestieren seit Tagen gegen den offiziellen Sieg von Putins Partei. Mehr als 1.500 Demonstranten wurden festgenommen. Auch heute gab es wieder Festnahmen.
Auf Moskaus Triumphplatz blieb es heute ruhig. Nur einige Einsatzwagen der Polizei erinnerten an die Proteste der letzten beiden Tage, die hier stattgefunden hatten. Russlands Regierungschef Putin machte heute die US-amerikanische Außenministerin Clinton für die Demonstrationen unmittelbar verantwortlich. Die amerikanische Außenministerin habe mit ihrer Kritik an den russischen Parlamentswahlen das Signal gegeben für einige Aktivisten in unserem Land, sagte Putin. Mit Unterstützung des US-Außenministeriums haben die sich dann an die Arbeit gemacht. Die US-Außenministerin reagierte auf die Vorwürfe am Rande eines NATO-Außenministertreffens in Brüssel. Wir haben unsere Sorgen zum Ausdruck gebracht über die Durchführung dieser Wahlen. Wir unterstützen die Rechte und Hoffnungen des russischen Volkes. Tausende Regierungsgegner hatten in den letzten Tagen gegen mögliche Wahlfälschungen demonstriert. Insgesamt wurden in Moskau und St. Petersburg 1.500 Demonstranten festgenommen. Wladimir Putin forderte die Polizei heute dazu auf, auch zukünftig entschlossen durchzugreifen. Unsere Polizeibehörden werden dafür sorgen, dass das Recht befolgt wird, mit allen Mitteln, die ihnen zur Verfügung stehen. Am Samstag werden in Moskau mehr als 10.000 Regierungsgegner erwartet, zur größten Demonstration der russischen Oppositionsbewegung seit vielen Jahren. Ob tatsächlich so viele Demonstranten zugelassen werden, ist noch offen.
In der syrischen Stadt Homs ist ein Anschlag auf eine Erdölleitung verübt worden. Oppositionelle beschuldigten syrische Sicherheitskräfte, die Pipeline in Brand gesteckt zu haben. Damit wolle die Regierung künftige Angriffe auf Regimegegner in Homs rechtfertigen. Die staatliche Nachrichtenagentur Sana sprach dagegen von einem Sabotageakt einer terroristischen Gruppe. Homs ist eine Hochburg der syrischen Protestbewegung gegen Präsident Assad.
Der Gletscher Jorge Mont im Süden von Chile ist innerhalb eines Jahres um 1 Kilometer geschmolzen. Forscher des Zentrums für wissenschaftliche Studien hatten den Gletscher zwischen Februar 2010 und Januar dieses Jahres 4-mal täglich fotografiert. Sie waren überrascht davon, dass sich das Eis bis zu 33 Meter pro Tag zurückzog. Die Erderwärmung und ein sich ausweitender Fjord seien die Gründe für die schnelle Eisschmelze.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 9. Dezember.
Ein Orkantief bringt uns stürmische, teilweise orkanartige Winde. An der Nordsee besteht die Gefahr von Sturmfluten. Außerdem lenkt das Tief zum Teil kräftige Regenfälle heran. Und die breiten sich heute Nacht von Nordwesten aus. Hinter dem Regenband lockert es auf. In Küstennähe gibt's dann Schauer. Den Süden erreicht der kräftige Regen erst morgen. Im Bergland geht er zum Teil in Schnee über. Sonst ein Wechsel aus Sonne und Wolken. Besonders im Norden Schauer, teils mit Regen, teils mit Schnee oder Graupel, vereinzelt auch Gewitter. In der Nordhälfte zum Teil schwere Sturmböen, auf den Bergen sowie an der Küste auch Orkanböen. Es bestehen Unwetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes. Sonst bläst der Wind frisch bis stark mit Sturmböen. Am Oberrhein heute Nacht 7, im Allgäu minus 3 Grad. Morgen im Breisgau 12, im Sauerland 4 Grad. Am Samstag im Norden noch stürmisch, dazu Regen, Schnee und Graupelschauer, vereinzelt auch Gewitter. Im Süden Regen oder Schnee, in der Mitte häufiger Sonne. Am Sonntag neben Wolken auch längere Zeit Sonne und meist trocken. Am Montag wieder mehr Regen.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 22.30 Uhr heute mit Karen Mioska. Darin Gipfeltreffen, wie Europa um seine Zukunft ringt, und Kapitalbedarf, wie deutsche Banken ihre Milliardenlöcher stopfen wollen.